Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge über Pop. In diesem kleinen Jahresrückblick reden Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Musik, über Filme und über ein Buch und eine Fernsehserie, die wir dieses Jahr noch gesehen haben, aber bisher noch nicht im Podcast besprochen haben. Insofern ist die Bezeichnung Jahresrückblick vielleicht nicht ganz richtig. Ich weiß aber auch nicht, wie man es sonst nennen soll. Also wir werden nicht reden über David Bowie, wir reden auch nicht über Leonard Cohen und auch nicht über Prince und über die ganzen anderen deprimierenden Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Stattdessen reden wir über Sachen, die uns gute Laune bereitet haben. Jetzt geht's los.
Ich habe da schon etwas vorbereitet.
Ja, da kommt jetzt der Braten aus dem Backofen.
Wollen wir mit Musik anfangen?
Ja, gern.
Aber ich muss ja vorausschicken, dass ich echt so musikmäßig so ein bisschen, na, ich habe das Gefühl, ich kriege nicht mehr so alles mit, was an neuen Dingen passiert. Und das ist für mich ein bisschen symptomatisch dieses Jahr, dass viele Leute, von denen ich so Fan war, wiedergekommen sind.
Ja.
Andere, ja, Bon Iver haben wir drüber gesprochen. Radiohead natürlich, haben wir ja auch drüber gesprochen. Mhm. Dann haben wir auch noch über Weezer und so gesprochen. Also es war ein Jahr der Comebacks.
Ja, Nine Inch Nails haben auch heute gerade noch eine EP veröffentlicht.
Das war es ein Jahr der Comebacks. Und dann war es aber tatsächlich so ein bisschen ein unerwartetes Comeback von Kanner Oberst. Das durch das Konzert bei NPR, das du mir geschickt hast, da bin ich darauf aufmerksam geworden, dass der gerade was gemacht hat.
So, ja, das Album habe ich selber auch ziemlich oft durchgehört, muss ich sagen.
Dann fand ich den Auftritt erst gut, habe gedacht, ah ja, okay, wenn das Album aber dann so akustisch ist wie der Auftritt, warum sie es ja eigentlich jetzt nicht noch extra holen, dann habe ich es mir aber doch noch runtergeladen und höre es echt jetzt immer wieder. Ich merke, ich komme jetzt immer wieder zu dem Album zurück, trotz der ganzen spartanischen Instrumentation. Es sind Songs drauf, die einfach ins Ohr gehen und richtig schön und auch traurig, aber halt nicht so jammerhaft traurig sind. Ein Album, was für mich ganz, ganz gut funktioniert jetzt. Ist so vielleicht so gegen ja, eines der Top-Alben so jetzt für den Jahres, für das letzte Viertel des Jahres.
So. Ja, sehr klavierlastig, ne? Ruminations heißt es, das Album. Ja, das habe ich nämlich auch. Also ich muss sagen, mein Musikkonsum hat sich so verändert, und das ist halt leider Spotify schuld, dass ich sehr songlastig bin. Also ich nehme mir klar, wenn ich eine Band gut finde und ich merke, die kriegen was, bringen was raus oder einen Künstler, dann höre ich mir auch so ein Album an, aber ich bin sonst oft so unterwegs, dass ich halt Playlists habe und dann mir auch mich von Empfehlungen leiten lasse und dann immer neue Sachen, von denen ich teilweise nur einen Track kenne, die dann auf eine Playlist setze und darüber dann manchmal noch andere Sachen und ganze Alben entdecke, aber so was bei mir hängen bleibt, sind eher einzelne Lieder als ganze Alben. Mhm. Wobei bei Conor Oberst ist es so, da kann ich mich jetzt an keinen einzelnen Song erinnern, das ist für mich ein ganzes Album, das ich halt eben von der Gesamtstimmung her ganz angenehm finde. Also ich habe es vielleicht auch ein bisschen zu oft im Hintergrund einfach nur laufen lassen, dass ich jetzt nicht so bewusst gehört habe, aber ich fand es definitiv gut.
Nee, also bei mir sticht echt heraus Track 2, Barbary Coast, Later und A Little Uncanny, da wo er auch über Robin Williams singt, das ziemlich traurig ist. Weil auch dieser, also bei Barbary Coast mag ich die Melodie einfach total gerne. Da ist sich so ein bisschen so.
Das ah ja, ich erinnere mich.
Das rumpelt so ein bisschen rein so und dann baut sich so langsam auf. I might have a taste, 'cause the first one's free and the checkout girls got a thing for me and they're both as sweet as the day is long. I don't wanna feel stuck, baby. I just wanna get drunk before noon.
Okay, also Conor Oberst, Ruminations, dieses Jahr erschienen.
Ich weiß jetzt nicht, ob es das Album des Jahres für mich ist. Das ist, glaube ich, übertrieben. Ich würde da, das ist eins, was mich gerade auf jeden Fall sehr begleitet. Wenn man das so ein bisschen in Jahreszeiten sortiert, dann war das früher so ein bisschen auf jeden Fall das sehr stark von Moonshaped Pool geprägt, von Radiohead. Und Schrägstrich auch, was ich auch sehr, sehr oft auf dem Weg zur Arbeit oder so einfach so in der S-Bahn gehört habe, Sweatbox Dynasty von Tobacco, einfach von dem jetzt ist mir gerade der Name von der Band entfallen. So ein
Black Moth Super Rainbow.
Mist. Black Moth Super Rainbow natürlich.
Ja, ich habe mir das auch angehört, aber ich finde Tobacco so ein bisschen anstrengend, dadurch, dass das dieser analoge Sound ist, ne, mit diesen Tapes und so weiter. Das ist ja komplett auf Tonband aufgenommen und dann gemischt. Und das hört man halt eben immer dieses Rauschen. Ich finde das ein bisschen anstrengend.
Ja, jetzt gerade bin ich auch ein bisschen weg davon, aber so eine Zeit lang, also war ich da richtig süchtig auch nach. So auch dieses, es gibt von Black Moth Super Rainbow auch ein Album, das heißt Dandelion Gum.
Ja, ich muss aber sagen, dass ich Black Moth Super Rainbow noch ein bisschen eingänglicher, also ein bisschen zugänglicher finde als die Tobacco-Solo-Sachen. Ist halt so, als würden Roboter Popmusik machen.
Ja, also das sind so vielleicht so die Eckpunkte jetzt von mir. Wie sieht's denn bei dir aus?
Mit Musik. An Alben kein super krasser Geheimtipp, wenn ich jetzt sage, dass mir das neue Album von Biffy Clyro, Ellipsis, ganz gut gefallen hat. Aber es ist nicht so gut wie ältere Alben, aber das hab ich viel und gerne gehört dieses Jahr. Und die habe ich auch im November live gesehen. Aber das ist jetzt irgendwie nichts, worüber ich jetzt irgendwie viel reden muss. Aber das war auf jeden Fall solide. Was ich an einzelnen Stücken noch nennen möchte, ist von DJ Shadow, der dieses Jahr ein neues Album rausgebracht hat. Auch, ich glaube, nach 3, 4 Jahren mindestens Pause.
Everybody
Der hat
speak
ein.
oder everybody.
Ja, wie heißt es jetzt noch gleich? Nobody Speak.
Nobody
Nobody
speak.
Speak.
Was?
Und zwar ist da gleich da ist ein Rap-Duo gefeatured. Run the Jewels. Das sind LP und Killer Mike. Und die habe ich schon letztes Jahr auf dem Lollapalooza Festival in Berlin gesehen und damals sehr gut gefunden. Und die haben so einen sehr, sehr rohen Herangehensweise, auch teilweise sehr elektronische Tracks. Die haben jetzt auch eine neue Single rausgebracht, nur die beiden. Aber auf diesem, das funktioniert super, super gut mit diesem Instrumental, das DJ Shadow da produziert hat, was, glaube ich, ein Katharina Valente Sample hat. Diese leicht italienisch angehauchte Gitarre, die da läuft. Das ist irgendwie so eine 60er-Jahre-Popmusik. Genau, das ist.
Mich hat immer so ein bisschen an Django Unchained erinnert.
Ja, das
So
hat so
vom
was
Sound. So.
Italo-mäßiges, Italo-Western-mäßiges. Und
Das ist ein guter Song, ja. Sehr guter Song. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog.
Auf jeden Fall. Und das Album ist ansonsten auch interessant, aber ich habe es nicht so viel durchhören können, komischerweise. Also ich muss mir das nochmal zu Gemüte führen. Live war DJ Shadow auch sehr gut. Und interessanterweise ist, und ich glaube, das ist mittlerweile auch eine Single geworden, ist da auch ein Stück drauf, das er mit Nils Frahm zusammen gemacht hat.
Der ist ja sonst eher
Also.
einer der stillen Töne, oder? Ein Freund der stillen Töne.
Ja, aber ich finde das, also ich habe mir gedacht, so, das war jetzt nicht für mich unvorstellbar, als ich das gelesen habe. Und aber jetzt, ich finde, in dem Song hört man jetzt nicht so richtig an, dass das jetzt nicht nur von DJ Shadow ist. Ich weiß nicht genau, was da jetzt genau der Anteil von Nils Frahm war, ob der irgendwie Sachen eingespielt hat und das wurde dann wiederum durch den Produktionswolf gedreht, also quasi sozusagen remixed. Ich weiß es nicht genau, wie die da genau zusammengearbeitet haben. Da müsste ich mich schlau machen. Hast du noch was an Musik?
Nee, also das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt ja auch, also wenn man jetzt unser Archiv sich anguckt, einige Sachen, die ich da schon empfohlen habe. Ich habe auch so ein
Eben.
bisschen eine Neigung zu ja, Klassik, beziehungsweise so Soundtrack-Musik, so wie dieses Jóhann Jóhannsson, wovon ich schon mal gesprochen habe, der isländische Komponist und Filmmusiker, der auch für Arrival ja den Sound ein bisschen gemacht hat, unter anderem.
Genau.
Und da in eine ähnliche Richtung geht Max Richter auch, was auch so ein Komponist ist,
Ja,
der auch ja in
das.
Arrival was gemacht hat. Von dem gibt
Ja.
es das Album Sleep, was ich auch jetzt ein bisschen entdeckt habe für mich. Das ist einfach auch 8 Stunden lang.
Ja.
Und orientiert sich an dem Zyklus von halt, wenn du schläfst so. Also kannst halt 8 Stunden lang komplett, und der hat es aufgeführt, während die Leute so sich Feldbetten hingestellt haben und konnten dann währenddessen schlafen.
Okay.
Und das ist halt so ganz, eine ganz entspannte, also sehr, sehr cineastische Musik auch. Interessanterweise auch erschienen so bei Deutsche Grammophon, genau wie Johann Johannsen,
Ja, ist
was
mir
irgendwie so
aufgefallen.
das älteste Label der Welt ist, tatsächlich. Ich habe mal nachgeguckt, also das älteste so Label, das es noch so unter diesem Namen gibt. Und die positionieren sich da ganz gut mit diesen beiden Künstlern. Also es ist für mich so ein bisschen so eine Kontinuität von so Instrumental-mäßig, die bei mir losging letztes Jahr, als ich auf Island war, mit einem Instrumental-Album von den Sigur Rós-Leuten ohne Jonsi, ohne den Sänger. Die haben
Ja.
einen Soundtrack für eine Dokumentation der BBC gemacht über den Zirkus, so als, also die Geschichte des Zirkus, des Phänomens Zirkus. Und das ist auch ganz, ganz schön. Also das heißt einfach Cirque. Ist auch regulär, also nicht nur jetzt in Island oder so, erhält sich ganz, ganz normal in die Läden, wurde dann meistens unter Sigur Rós auch einsortiert. Und das
Ist es
so,
denn auch unter dem Namen Sigur Rós erschienen?
nee, das ist unter dem Namen der einfach Soundtrack Various
Ach so,
Artists
weil,
oder
ja, okay, weil das von den, klar, von den Menschen war. Muss ich übrigens kurz gestehen, ich habe noch kein Album von Sigur Rós von vorne bis hinten durchgehört. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich nicht mehr ein einziges Lied von Sigur Rós freiwillig von vorne bis hinten durchgehört. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich die jetzt nicht ertragen kann, aber ich habe, das ist, glaube ich, einfach nicht meins.
Also die beiden heißen Georg Holm und Ori Dirason. Die haben das gemacht.
Ist aber wahrscheinlich auch noch von letztem Jahr, ne?
Ja,
Wir wollten eigentlich über
das war von letzt.
2016
Das war nur,
reden.
das war ja nur der Einstieg, wo ich so ein bisschen angefangen habe, mich in so Instrumental-Sachen rein zu
Ja.
oder so orchestrale Sachen, weil das auch so sehr orchestral arbeitet. Und da kamen dann für mich so Max Richter und Jörn Johansson dann auch
Ja, darf ich dann
ein.
wunderbar jetzt gerade dann die Überleitung nutzen? Also ich will ja gar nicht so viel zu sagen, weil du hast ihn ja schon vor mir gesehen. Arrival, sehr guter Film, dringende Empfehlung. Einfach mal Science Fiction, die einfach nicht zu viel will, aber schönes Kino ist, über das man ein bisschen nachdenken kann und sehr guter Soundtrack, sehr gute Schauspieler, schöne Bilder und ich finde einfach mal auch mal eine Story, die man so nicht so oft sieht als Big Budget Science Fiction Film. Auch wenn das vielleicht eher ein mittelgroßes Budget ist. Ist ja übrigens interessant, dass der Johan Johansson übrigens disqualifiziert wurde für den Filmmusik-Oscar. Eben wegen des Stücks von Max Richter, das auf dem Soundtrack ist, weil das nämlich gar nicht für den Film geschrieben ist, sondern tatsächlich ein Source-Stück ist. Es ist nämlich von 2005, 2006, wurde schon in The Prestige wohl auch benutzt und, wobei, nee, nicht in The Prestige, ich weiß nicht ganz sicher, aber, nee, aber in Shutter Island von Scorsese wurde der Song auch schon im Abspann benutzt. Und als ich den Song dann gehört habe, habe ich mir gemerkt, so krass, das ist, glaube ich, schon das Musikstück, das mir am meisten im Kopf geblieben ist. Und ich hätte jetzt gesagt, ich bin jetzt nicht total unbewandert, was Musik angeht. Aber die Argumentation war eben nicht, dass dieses Stück dann zu sehr das Urteil verfremdet und nachher der Johansson den Oscar gewinnt, weil die Leute das Stück von dem Max Richter gut fanden, das eben schon 10 Jahre alt ist. Das finde ich ein bisschen traurig, weil der Soundtrack ist auch originell. Da gibt es eine sehr gute Folge von Sonic Song Explorer dazu, wo er eben erklärt, mit was für originellen Instrumenten auch dieser Soundtrack aufgenommen ist, um halt eben wirklich so einen anderweltlichen, außerirdischen Klang zu erzeugen, der halt eben für dieses Thema außerirdische Landen auf der Erde passt. Aber dieses Stück von Max Richter wiederum, das ist dann so eine emotionale Klammer, die am Anfang des Films und am Ende des Films relativ prominent vorkommt. Und ist auch ein ganz hervorragender Track. Also wirklich so der klingt, das ist so ein bisschen so wie Barbers Adagio for Strings, das kennst du bestimmt auch. Das wurde in, ich glaube, Platoon oder so, irgendwie in jede Menge Kriegsfilmen, glaube ich, verwendet, was auch so ein klassisches Stück aus dem 20. Jahrhundert ist, das halt irgendwie so zum Soundtrack geworden ist. Und ich glaube, dass da Max Richters On the Nature of Daylight heißt das Stück, dass das so ein bisschen in die Fußstapfen tritt von dem Song, von dem Track, von dem Stück, sagt man, glaube ich, bei klassischer Musik. Ich hätte noch zwei Filme und eine Fernsehserie. Was hast du noch im Angebot?
Ja, also du kannst ja mal weitermachen mit Filmen, die du gut fandest, weil ich habe eher so Filme, die ich schlecht fand.
Ja, ein Film, der hätte besser laufen können, als er gelaufen ist, ist The Nice Guys von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Sean, heißt der Black? Nee, heißt nicht so, oh, verdammt. Ist auf jeden Fall der Typ, der auch den dritten Iron Man gemacht hat, der für die Original Lethal Weapon zuständig war. Der ist halt so ein bisschen der Miterfinder des Buddy-Cop-Genre. Und The Nice Guys hat halt eben, ist ein bisschen so wie, als hätte jemand Inherent Vice als Komödie, als leichten Unterhaltungsfilm gemacht. Mhm. Shane Black heißt der gute Mann, nicht Sean Black. Shane Black die Genre-Einführung von Wikipedia ist Mystery Crime Thriller Neo-Noir-Action-Comedy-Film. Spielt Ende der 70er Jahre in Los Angeles und geht um zwei Privatdetektive, gespielt von Ryan Gosling und Russell Crowe, und hat dann so eine Geschichte um, es geht um einen verschwundenen Pornostar, und dann gibt es eine Verschwörung, und ich kann es jetzt nicht mehr so hundertprozentig wiedergeben. Der Film ist nicht der beste Film des Jahres und definitiv auch nicht der beste Film aller Zeiten, aber mir hat die Kombination der Darsteller, der Story, des Settings und der Ausstattung ziemlich gut gefallen. Aber das ist halt irgendwie so ein Film, der, glaube ich, oh, ich sehe gerade, 57 Millionen eingenommen bei 50 Millionen Budget. Das ist noch ein Flop. Also, aber das ist eben ein bisschen schade, weil der Film war deutlich besser, als er angekommen ist. Ein Film, den ich nur eingeschränkt empfehlen kann, ist Legend, mit Tom Hardy in der Hauptrolle als Zwillinge. Und das ist so ein Film basierend auf wahren Begebenheiten, geht um so ein Geschwisterpaar, so ein Brüderpaar, ein Zwillingspaar vielmehr, in den 60er Jahren in London, die da halt eben so im organisierten Verbrechen tätig waren. Und der Film ist leider ein bisschen klischeebeladen, hat aber auch ein schönes Setting, gut gemachte Ausstattung, und die schauspielerische Leistung halt eben von Tom Hardy trägt den Film eigentlich komplett. Der lief auch schon im Januar, also der ist eigentlich streng genommen auch noch aus 2015, kam dann nur in Deutschland erst dieses Jahr raus.
Mhm.
Ja, was hast denn du alles auf deiner Schandesliste, was Filme dieses Jahr angeht?
Ja, ich gucke ja gerne Gruselfilme.
Ja.
Hab da auch ziemlich viel weggeschaut, so, aber auch war von ziemlich vielen enttäuscht, habe ich dann jetzt bei der Durchsicht nochmal festgestellt. Also von dem, was ich so geguckt habe. Warte mal, stimmt das hier überhaupt? Es ist ja tatsächlich ein bisschen tückisch, was 2016er Filme und was 2015er Filme sind, weil man ja auch nicht so weiß. Zum Beispiel hier 10 Cloverfield Lane, doch, ist 2016.
Dieses Jahr. Fandst du den nicht gut? Ich habe den noch nicht gesehen.
Puh. Es ist oft so, dass in der Anlage das gut ist und dann ist für mich nicht aufgeht. Dazu zählen für mich Cloverfield Lane, auch tatsächlich auch Green Room, von dem ich dann enttäuscht war im Nachhinein.
Okay, ich fand den ganz gut.
Und Filme, die ich so von vornherein etwas scheiße waren, war leider The Forest. Also ein Film, der in dem japanischen Aokigahara-Wald spielt.
Das ist so dieser Selbstmordwald,
wo sich die Leute alle umbringen. In dem es halt dann originellerweise spukt.
Klang die Prämisse gut, aber da habe ich auch nur gehört, dass der irgendwie ziemlich katastrophal gewesen sein soll.
Ja, und halt Blair Witch, das war halt auch irgendwie lächerlich. Ich meine, den habe ich aber, glaube ich, nur aus Langeweile geguckt.
Aber das war ja auch so ein Soft-Reboot, wo man gleichzeitig irgendwie Elemente des Originalfilms wiederholt hat, aber das dann mit moderneren Mitteln gemacht hat und dann werden halt eben auch mit einer, wird halt eben auch mit einer Drohne gefilmt.
Ja, aber
und so.
also das ist so hohle Dialoge, absolut auch depperte Schauspieler, wo man halt echt, also die alle die Regeln des Gruselfilms quasi oder alle alles so wirklich mustergültig erfüllen, was man so, ja, ich gehe jetzt genau da in die Licht, da wo es dunkel ist, ah, ich gucke nochmal genauer hin, so. Also man fasst sich einfach an den Kopf, so ein bisschen so auch. Zurück zu 10 Cloverfield Lane, den fand ich, der war noch mit am interessantesten da, so, weil er halt so ein bisschen dieses Setting aufbaut, so.
Ja, diese eben diese Gefangenschaftssituation. Also paar, der Trailer war auch gut gemacht.
So ein Grüppchen oder so zwei, ich weiß gar nicht mehr, wie viel sind, eine kleine Gruppe von Leuten wacht in so einem Bunker halt letztlich auf, weiß am Anfang erst nicht so richtig, wie sind sie da hingekommen. Und dann stellt sich heraus, dass halt, warte, jetzt gucke ich nochmal nach.
Verrat aber nicht das Ende.
Dass sie halt gekidnappt wurden von John Goodman, der halt da so ein bisschen so einen durchgeknallten Doomsday-Prepper spielt.
Ja, und die sitzen
was
bei ihm im Bunker.
Was ganz schön ist, weil man John Goodman ja eigentlich eher in netten Rollen kennt, also dass der schon mal so einen richtig fiesen, durchgeknallten Typen spielt,
ist ja, der hat
zumindest ungewohnt. Also,
ja, ich wüsste auch einen anderen Film, wo er einen Bösen gespielt hat. In Kevin Smiths Red State spielt er auch einen Bösen. Nee, gar nicht wahr, da spielt er einen Polizisten. Ich nehme alles zurück, habe ich verwechselt. Aber der Film war auch nicht so gut.
Und das funktioniert eine Zeit lang halt auch ganz gut, dass der irgendwie, dass so ein bisschen die Erwartungshaltung unterlaufen werden, dass man nicht so richtig weiß, so ist es jetzt so, wie er sagt, dass halt draußen die Apokalypse ausgebrochen ist und er hat sie gerettet und kümmert sich um sie und ist total fürsorgend, oder ist er der totale Psycho, der halt einfach so Machtfantasien auslebt und sich einen Spaß dran hält, Leute einzukerkern. Und dann hat er auch noch irgendwie so eine Tochter verloren, was dann irgendwie so ein bisschen so thematisiert wird und es wird halt nach und nach alles so ein bisschen creepier und auch, also geht dann aber relativ, jetzt wo ich es gerade erzähle, klingt es mal wieder, als wäre es total spannend eigentlich, ne?
Ich werde mir den nochmal angucken, also der Trailer war gut gemacht. Ich erinnere mich daran, dass es vor allen Dingen so war, dass dieser Trailer rauskam und dass dann das große Überraschung war, dass das halt irgendwie in dieses Cloverfield-Universum, aber das ist meiner Meinung nach eine reine Marketinggeschichte gewesen, weil dieser Film wurde, glaube ich, entwickelt unabhängig davon. Und dann hat man halt eben später gesagt, okay, der J.J. Abrams produziert das jetzt und dann geben wir dem Ganzen einen Namen, der was mit Cloverfield zu tun hat, und dann wird das als indirekte Fortsetzung irgendwie verkauft.
Ja, hat mit Cloverfield aber nichts zu tun.
Nee, eben. Also es soll wohl, also, aber dieser Trailer, der sah halt eben interessant aus, weil dann dieses Zusammenleben von diesem jungen Pärchen und dem John Goodman da in dem Bunker gezeigt worden ist und dann du aber gesehen hast,
es ist
hast,
ein bisschen,
okay,
ja, es ist so ein psychologisches Kammerspiel so und ja, auch ganz gut, aber ja, ist dann irgendwie. Also man müsste es auch spoilern jetzt, und das will ich jetzt, würde ich jetzt ungern machen, aber er löst dann am Ende dann doch nicht so richtig ein, also man hätte, glaube ich, mehr draus machen können einfach. Löst es nicht so richtig ein, die ganze Situation und auch dieses Psycho-Ding, was dann so durchgezogen wird, das ich habe es eben auch einfach nicht so richtig abgenommen. Ich hatte dann die meiste Zeit irgendwie dann eher so auch schon wieder, weil das halt so dieser bärige Typ ist, den man irgendwie auch immer nett findet, hat man auch, selbst wenn er halt dann irgendwie fies ist, man hat dann doch irgendwie so komisches Mitleid mit ihm. Und das ist so eine ganz, man baut so als Zuschauer ein ganz komisches Verhältnis zu diesem von John Goodman dargestellten Charakter auf. Und da
kriegt man als Zuschauer da hier ist das Stockholm-Syndrom oder wie?
Ja, ne, so weit würde ich nicht gehen. Nee, aber es ist eher so, dass man sich halt, eigentlich gar nicht. Es ist eher so, dass man Schwierigkeiten hat, ihn wirklich so als vollzunehmen, als Fiesling.
Ach so.
Für vollzunehmen, als Fiesling. So.
Hast du noch einen anderen Film, den du gut fandst? Sonst hätte ich nämlich noch einen mit Musikbezug.
Einer, der mir Spaß gemacht hat, war Star Trek Beyond.
Tatsächlich.
Ich bin da so ein bisschen bei Star Trek so, ich bin ja überhaupt kein Star Trek-Fan, aber so irgendwie so diese ganze neue Reboot-Geschichte, da ich verfolge das so distanziert, aber mit so einem Entertainment-Faktor ein bisschen. Ich finde das ganz, ganz interessant, was die da machen.
Ich fand den zweiten so schlecht, dass ich mir den dritten, hatte ich keine richtige Lust, ihn mir anzugucken. Und das Lustige ist, ich habe von dass der Film ganz furchtbar sei, zu, das sei so wie eine Folge von der alten Original-Fernsehserie mit so einem Abenteuergefühl, nur halt eben mit großen Mitteln gemacht, habe ich irgendwie alles gehört. Also das Spektrum ist da, die Meinungen gehen da irgendwie ganz weit auseinander. Aber
der ist auch ein bisschen klamaukig, ja. Also auch ein bisschen campy so, also von, so sehr bunt und so.
War auf jeden Fall für mich kein Grund, ins Kino zu gehen. Vielleicht gucke ich mir den mal zu Hause an, aber da war ich doch sehr skeptisch. Weil das irgendwie eben auch von einem Fast and Furious Regisseur ist.
Vielleicht bin ich doch einfach total schmerzbefreit, weil ich überhaupt, weil bei mir kann man bei Star Trek auch nichts kaputt machen, so was da wäre.
Ich bin aber auch definitiv eher ein Star Wars Fan als Star Trek Fan. Mit Star Trek kenne ich mich nicht aus. Ich habe jetzt auch nicht alle Serien von vorne bis hinten allesamt gesehen. Also ja, was ich noch an Filmen habe, wäre aber auch eher wegen des Soundtracks Café Belgica. Sagt ihr das was?
Naja, das, da habe ich dir, glaube ich, irgendwann mal auch den Trailer geschickt.
Ja, den habe ich eben
dann im Kino gesehen. Ich habe auch nur den gesehen. Trailer gesehen. Ja,
ja, habe dann den Film im Kino gesehen und mir nachträglich danach den Soundtrack mehrfach angehört.
Soulwax halt, ne?
Genau, das ist halt, aber das Interessante ist halt, dass, also die Story ganz kurz von dem Film ist, es geht halt um zwei Brüder, die in einer belgischen Stadt, vermutlich in, ich weiß nicht, ob es in Antwerpen oder in Gent ist, aber es wird auch nie explizit gesagt, ein Café betreiben und das dann erweitern und dann da sind da irgendwie wildeste Partys und irgendwie Live-Konzerte. Und es geht so ein bisschen um das Verhältnis der Brüder und auch so, ja, wie sich das entwickelt. Der Film ist, hat seine Stärken und seine Schwächen, ist jetzt nicht so, dass ich sage, den muss man gesehen haben. Aber was ich an dem Film sehr gut finde, ist eben der Soundtrack, dass da Soulwax sich die Mühe gemacht haben, ich glaube es sind so 12, 13 verschiedene fiktive Bands, die in diesem Film auftreten und es ist aber alles von Soulwax produziert, komponiert, aufgenommen, eingespielt mit unterschiedlichen Sängern und das reicht halt irgendwie von türkischem Hip-Hop bis hin zu Rockabilly und dann eben sehr viel so Elektro-Sachen. Also man kann es schon, also ich finde, man hört den Sachen schon an, dass es Soulwax ist, interessanterweise. Also jetzt nicht unbedingt den Rockabilly oder dem türkischen, was da dabei ist. Ich glaube, es war türkisch, ich bin nicht ganz sicher. Aber das hört sich schon deutlich anders an. Aber gerade diese elektronischen Sachen, die haben teilweise Elemente, die man irgendwie vom letzten, das ist ja auch schon über 10 Jahre alt, letzten Soulwax-Album irgendwie wiedererkennt. Schönerweise haben Soulwax auch im Oktober, glaube ich, auch noch eine neue Single rausgebracht, die direkt mal 8 Minuten lang ist. Die es als gratis Download und auf YouTube und auch jetzt bei Spotify gibt. Und da kommt wohl hoffentlich nächstes Jahr ein neues Album. Das wäre es bei mir an Filmen. Ich hätte noch eine Fernsehserie. Aber du hast wahrscheinlich ja, noch einen Stapel Bücher.
Nee, ich habe nur ein Buch rausgesucht. Aber bei Fernsehserien, ja. Da finde ich, da ist mir jetzt gerade vorhin auch nochmal spontan eingefallen. Game of Thrones Finale war schon dieses Jahr, ne?
Ja, klar. Das ist klar. War im Sommer.
Ja, das war im Sommer. Wobei das war ja nicht im Finale, das war, glaube ich, so in der Folge, in der achten Folge oder so.
Ja, gut, aber müssen wir jetzt, ich finde es gerade ganz, ganz, ganz schwierig, darüber zu reden.
Nee, ich finde nur den Punkt interessant, dass da bei der in dieser Schlachtszene gesagt wurde, das könnte man eigentlich auch auf einer großen Leinwand als Film zeigen. So.
Ja, das stimmt.
Also das wie so die Grenze so ein bisschen verschwimmt auch zwischen Film und Fernsehserien in dem Moment. Weil ich habe jetzt mich gar nicht auf Fernsehserien irgendwie vorbereitet oder da überlegt, so was ich da Besonderes gesehen habe.
Ja, also das gibt es gibt auch so viel und vieles konsumiere ich halt auch immer erst später. Also und ich glaube, das geht vielen so, also dass man halt irgendwie auf Netflix zurückgreift und nicht unbedingt die Serien dann guckt, wenn sie im Fernsehen laufen, wenn sie überhaupt im Fernsehen laufen. Nee, aber was gerade, also die Serie, die ich hätte, wäre nämlich auch eine von Netflix und die ist vom Budget und dem Production Value und der ganzen Arbeit, die da drin steckt, vergleichbar mit Game of Thrones, aber das ist auch das Einzige, was die gemeinsam haben. Und zwar ist das die Netflix-Serie The Crown. Interessanterweise, also das hätte ich nie gedacht, dass das was für mich ist. Ich habe die Werbung dafür gesehen und gedacht, so okay, das ist eben die Geschichte, wie Elizabeth die zweite Königin wird im jungen Alter. Und dann geht es halt darum, wie sie als 27-Jährige, also wie sie erstmal den Prinz Philip heiratet und wie dann ihr Vater stirbt und sie sehr jung, unverhofft schon Königin wird. Und dann geht es auch um ihr Verhältnis zu Churchill und so ein bisschen so die Geschichte, das erste Jahrzehnt ihrer Regentschaft. Und das ist von, wie gesagt, mit sehr viel Geld ausgestattet. So, das Budget ist vergleichbar mit Game of Thrones. Ist, glaube ich, das teuerste, was Netflix je produziert hat. Und das Ganze ist auch auf den Mist gewachsen vom Drehbuchautor, der bereits den Film The Queen gemacht hat. Nämlich Peter Morgan heißt der. Und der hat diesen Film The Queen gemacht, wo es halt eben darum geht, wie Helen Mirren als Queen Elizabeth damit umgeht, mit der öffentlichen Trauer, als Lady Di stirbt. Und dieser Drehbuchautor ist anscheinend sehr, sehr fasziniert von der Queen, weil er hat nämlich später auch noch dann ein Theaterstück gemacht namens The Audience, auch mit Helen Mirren als Queen. Und da geht es eben um die Audienzen, die wöchentlichen Audienzen, die immer der Premierminister mit der Queen hat. Und das ist dann auch ein Stück, das quasi von Churchill bis, ich glaube, Tony Blair, wenn nicht noch weiter, eben dieses Verhältnis der Queen zu ihren Premierministern darstellt. Und dann ist jetzt diese Serie jetzt der nächste Schritt, sozusagen.
Mhm. Ja, ich habe den Trailer bei Netflix gesehen, oder immer nur so den Trailer beginnen, so, aber ich habe nicht mal den Trailer angeguckt.
Also meine Empfehlung, gebt dir mal eine Chance und guckt dir mal die Folge an. Also ich fand's alles in allem sehr gut.
Mhm.
Das Stranger Things hatte ich ja schon. Aber ich glaube, das war jetzt so an Serien, die dieses Jahr rauskamen. So waren es zum Beispiel so meine Highlights. Ich habe gerade noch mal überlegt, ob ich irgendwelche Bücher, aber das Schlimme ist ja, ich lese ja so wenig. Was ich dieses
dann
Jahr
empfehle ich dir jetzt einfach mal ein Buch.
Ja, schieß los.
Passt auch gut zum ganzen Pop-Kontext, weil der Autor ja auch Musiker ist, der Sänger der Mountain Goats, John Danielle. Und hat ein Buch geschrieben, das tatsächlich schon auf Englisch 2014 rausgekommen ist, habe ich gerade gesehen.
Ach, so alt ist es schon, ja, okay.
Auf Deutsch immerhin dieses Jahr im Eichborn Verlag erschienen. Hat auch ein sehr schönes Cover mit so einem Labyrinth, wo dann die Schrift draus entsteht. So. Der Titel ist Wolf, ist auch auf Deutsch derselbe Titel wie auf Englisch, Wolf in White Van. Handelt von einem, also ist so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte oder so, also aus der Sicht von einem jungen Typen, der so Mitte 20, glaube ich, ist geschrieben, der sich mit 17 mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen hat und daraufhin total entstellt ist. Irgendwie so.
Aber das überlebt eben.
Zurückgezogen lebt, aber halt ja. Hat ein total entstelltes und Gesicht, sodass halt auch alle, dass er ständig angestarrt wird und alle Leute so irgendwie ihn meiden und er halt ziemlich Einzelgänger ist. Und er verbringt halt seine Zeit damit, dass er ein Rollenspiel. Also das entwickelt er erst, das hat er schon vor diesem Ereignis, vor diesem Unfall oder vor dieser Shotgun-Geschichte entwickelt und das ist aber so sein Lebensinhalt, dass er dieses Spiel Trace Italian heißt es, also die italienische Spur auf Deutsch, Und das ist ein Rollenspiel und das finde ich total spannend, was also so ganz altmodisch per Posteinsendung funktioniert. Also wie ist das auch so bevor es Computerspiele und so, gab es ja auch sowas wie Schach per Post, dass du dir die Züge zuschickst, kriegt er von den Mitspielern in dieser, diesem, der in einer dystopischen Welt spielt dieses Spiel. Die Leute, die da mitmachen, schicken ihm so Spielzüge, was ist so, sie laufen halt irgendwie durch eine Wüste und verstecken sich hinter einem hinter einem bestimmten Stein und machen da irgendwas oder finden irgendwas, laufen irgendwo hin, alles ist irgendwie nuklear verseucht oder auf der Suche nach Shelter und so. Und das ist, also das fand ich total interessant, weil ich so diese Welt, so wie so ein Spiel, Pen and Paper oder ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, so, einfach Postspiel, wie das funktioniert. Das ist total interessant. Und dann entspinnt sich so langsam so eine Geschichte mit einem jungen Pärchen, die dieses Spiel auch, also die beide Teilnehmer in diesem Spiel sind. Und da dann so ein bisschen sich in dieser Welt verheddern und dann nicht mehr rauskommen. Dann wird irgendwie angedeutet, dass die beide tot sind. Und er erzählt so ein bisschen im Rückwärtsgang die Geschichte, wie es dazu gekommen ist.
Ja, habe ich auch gerade gesehen, dass das Ganze nicht chronologisch ist. Da muss ich auch sagen, ich hatte, als ich die Mountain Goats ja auch erst 2014 für mich entdeckt habe, da kam, glaube ich, dieses Buch raus und ich weiß noch, dass ich das haben wollte und damals gab es nicht auf Englisch bei Audible. Jetzt habe ich aber gesehen, es gibt es auch als Hörbuch von John Danielle selber eingelesen. Dann werde ich mir das, glaube ich, mal anhören, weil ich habe noch 5 Guthaben oder so angespart bei Audible.
Also es ist unheimlich, es ist ein bisschen, weil es natürlich auch so diese Monstrosity und dieses Disfigurement von dem Typen halt thematisiert. Es hat aber auch einfach ganz viel damit zu tun, dass man so als, wie man sich als Outsider fühlt auch, weil der Typ halt auch, bevor diese Sache passiert ist, auch schon so Outsider war und auch immer so ein bisschen sehr abseitige Interessen hat und da so ein bisschen so diese Geschichte halt von diesem Jungen irgendwie spannend ist. Und es hat halt auch so ein bisschen sowas mit Pop halt auch zu tun, weil der Titel Wolf in White Van, das ist halt so eine Stelle, wo erklärt wird, woher dieser Titel kommt. Es ist auch kein, hat auch kein Spoiler-Potenzial. Das hängt einfach damit zusammen, dass er jetzt unheimlich viele Fernsehserien guckt und Fernsehshows auch viel mehr. Und dann schaut er eine Fernsehshow, wo es halt um Musik geht, wo es um satanische Botschaften in Musikstücken geht. Und dann ein fiktiver Musikwissenschaftler tritt da auf, der da diese Botschaft Wolf in White Van, das ist halt einfach eine satanische Botschaft, die in einem bestimmten Song
Ja,
da
das ist halt
vorkommt.
dieses sogenannte Backward-Masking, wo man ja irgendwie auch gesagt hat, weiß nicht, bei irgendwelchen Metal-Bands oder so, dass das da benutzt würde. Und dass, wenn man die Schallplatte rückwärts abspielt, dann verborgene satanische Botschaften drin sind. Und eben dieses Wolf in White Van soll wohl zu hören sein bei dem Song 666 von Larry Norman. Und das ist wohl tatsächlich ein realer Song. Den werde ich
Genau.
mir wahrscheinlich auch mal anhören dann. Ja, also da bin ich auf jeden Fall jetzt da neugierig. Ich denke mir, die 5 Stunden, wie das Buch dauert, anzuhören, das würde ich riskieren.
Spannend, das macht Spaß. We served at his table and slept on the floor. But he starved us and beat us and nailed us to the door. Well, I'm ready to die. I can't hide it in my throat. It's my head. Said my heart to you. Wolf in white dancing. Wolf in white dancing. Ich wollte noch ein paar Ergänzungen machen. Da ich meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hatte, hatte ich nämlich einiges an Songs nicht direkt nicht direkt parat, als ich als wir aufgenommen haben. Und ich nenne einfach jetzt mal so ein paar durch und schiebe die auf die Playlist zum Podcast. Und zwar wäre da einmal der australische Sänger Brandon McLean, der dieses Jahr eine EP namens Fun Bang One rausgebracht hat. Und darauf war unter anderem die Single Hugs Not Drugs or Both. Und das ist ein hervorragendes Gute-Laune-Stück.
Und weil ich das Gefühl habe, wir reden viel zu wenig über deutschsprachige Sachen, ein bisschen Deutsch-Pop-Quote. Die Band Milliarden, die ich bereits letztes Jahr auf der CO Pop im Vorprogramm von Wanda gesehen habe, die haben dieses Jahr ihr Album rausgebracht und da war eine sehr schöne Single drauf namens Im Bett verhungern. Und wenn es also quasi so um so Neo-Schlager geht, finde ich das sehr gut. Was ich auch nicht erwähnt habe, ist der Song An Ending von Stephen James Adams, der auch dieses Jahr rausgekommen ist. Ich finde, der hat was Positives und da er so passend heißt, spiele ich ihn einfach am Schluss, um das Jahr 2016 zu verabschieden. Das war die 9. Folge über Pop und das war das erste Jahr von über Pop. Vielen Dank fürs Zuhören und es geht im Januar weiter mit einem Ausblick auf das Jahr 2017, auf was wir uns freuen. Fabian und ich, wir bedanken uns bei allen Zuhörern, hoffen, dass es noch ein paar mehr werden und wenn ihr da helfen wollt, dann könnt ihr gerne eine Rezension bei iTunes schreiben oder wenn ihr uns einfach nur die Meinung sagen wollt, nutzt doch einfach die Kommentarfunktion unter www.überpop.de oder aber bei Voice Republic. Auch bei Soundcloud könnt ihr kommentieren. Ich hoffe, ihr hattet ein nicht ganz so schlimmes Jahr 2016, wie so Memes gerne glauben lassen, dass das Jahr war. Und hoffe außerdem, dass das Jahr 2017 noch ein bisschen besser wird. Einen guten Rutsch und alles Gute bis im neuen Jahr. Tschüss. It doesn't always have to end. Every time I play it back, I run it over in my mind. Trying different story arcs wherever you are. Maybe you'll